Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich persönlich noch ganz stark interessiert. Die Wissenschaftler produzieren Daten, die Einrichtungen müssen daher damit umgehen. Deswegen haben wir einen Vortragenden von der GWDG hier, die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung in Göttingen. Man ist ja genau beides, das Dach von Universität Göttingen, also die IT-Dienstleistung für die Universität Göttingen und das Max-Planck-Institut. Also dort kommen beide Themen wirklich zusammen, die Forschungsdaten und die Speicherung und die Verarbeitung nachher. Deswegen begrüße ich ganz herzlich Herrn Philipp Wieder, stellvertretender Leiter der GWDG, und Sie stellen sich noch selber weiter vor.
Ja, dann möchte ich Sie auch alle ganz herzlich begrüßen und möchte mich vor allem auch für die Einladung bedanken und die Gelegenheit, dass ich heute zum Thema Forschungsdatenmanagement und vor allem auch zu dem Themenbereich, was jetzt die Rechenzentren angeht, etwas sagen kann. Wie schon gesagt wurde, ist die GWDG das Rechenzentrum der Universität Göttingen, aber wir sind auch ein IT-Kompetenzzentrum, so wird das genannt, für die gesamte Max-Planck-Gesellschaft. Das heißt, wir befinden uns da in einem Spannungsfeld in Göttingen, das für mich zumindest als Verantwortlicher im Rechenzentrum sehr, sehr spannend ist. Ich habe Ihnen hier nochmal ein bisschen den Kontext gezeigt, einfach nur, um klarzumachen, welche Art von Anforderungen, welche Art von Umgebung in Göttingen existiert. In der Gesamtheit nennen wir das den Göttingen Campus, das heißt, wir haben die Universität da, wir haben die Universitätsmedizin und wir haben eine ganze Reihe von Instituten, mit denen eng zusammengearbeitet wird. Das sind einmal die 5 Max-Planck-Institute, aber eben auch das Deutsche Primatenzentrum, DLR hat einen Standort hier. Also Göttingen hat schon so diesen wissenschaftlichen Spirit und das schlägt sich natürlich auch in unserer Arbeit im Rechenzentrum jetzt nieder. Wenn wir über das Thema Forschungsdatenmanagement reden, sprechen wir ja eigentlich über etwas, was nicht neu ist und was wir nicht erst seit diesem Jahr machen. Forschungsdatenmanagement machen viele von uns in unterschiedlicher Ausprägung sicherlich schon seit einem Jahrzehnt, vielleicht seit 2. Es gibt ja die entsprechenden DFG-Richtlinien auch schon längere Zeit. Aber wir merken auch am Rechenzentrum, dass das Thema mehr und mehr in den Fokus gerät. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass auch das Thema Digitalisierung stärker in den Fokus gerät. Ich meine, wir wissen alle, dass das nicht mit dem Breitbandausbau getan ist, sondern dass da ganz andere Themen für uns spannend sind, aber die Gesellschaft, die Politik und auch die ganzen Fördereinrichtungen kommen über diesen Themenkomplex natürlich auch immer wieder auf das Thema Daten, und dann haben wir glücklicherweise eben in allen Bereichen jetzt Diskussionsbedarf und eben auch Expertise gefragt, was das ganze Thema angeht. Und wir sehen auch mehr und mehr, dass jetzt das Thema, also aus Rechenzentrumssicht, das Thema Daten jetzt weit, weit mehr wird als reine Speicherung, sondern dass es hier auch um die Integration geht. Also aus den Daten soll Informationen gewonnen werden, soll Wissen gewonnen werden, das heißt, diese ganzen Themen wie Scientific Computer, Data Analytics, Big Data und so weiter haben ja irgendwo auch einen Einfluss auf das Thema Daten. Das heißt, für uns als Rechenzentren, sei es jetzt universitär oder in Forschungseinrichtungen, stehen uns eine ganze Reihe von Herausforderungen bevor, und auf einige von denen möchte ich heute eingehen. Also ich halte das Ganze sehr generell. Ich denke mal, das ist für uns jetzt in der Diskussion spannender. Wir haben eine ganze Reihe von Beispielen, thematische Beispiele auch aus der Wissenschaft schon gesehen. Ich würde jetzt versuchen, die Herausforderungen herauszukristallisieren. Trotzdem möchte ich ganz kurz noch ein paar Beispiele nennen, für die Sie noch nicht kennen. Eins der großen europäischen Projekte, wo massiv Forschungsdaten erzeugt werden, ist natürlich das CERN mit seinen ganzen Detektoren, den Horden von Physikern, die da arbeiten, und vermutlich sind die 30 Petabyte Daten, die da hinterher pro Jahr gespeichert werden, sicherlich auch nicht mehr aktuell. Das habe ich mal letztes Jahr irgendwann rausgesucht, wahrscheinlich sind es schon 50 oder 100, ich weiß es nicht genau. Aber diese massive Erzeugung von Forschungsdaten, die es natürlich auch in ganz anderen Bereichen gibt, hier stehen jetzt Astronomie und Meteorologie, ist eine Herausforderung, die uns auch als universitäres Rechenzentrum betrifft, weil auch hier werden die Datenmengen größer. Ein zweites Thema, da habe ich ein Forschungsprojekt von der Universität Göttingen genommen, wo es um sozioökonomische Systeme geht. Hier wird Stadtentwicklung, aber eben auch Landwirtschaft in Indien betrachtet. Datenerhebungen finden statt mit Satelliten. Sie sehen da oben Bilder von Drohnen. Es gibt Sensoren, aber eben auch, und das ist ein Punkt, der zumindest für unsere Universität auch sehr, sehr spannend ist, es gibt eben auch Daten, die liegen physikalisch vor. Also Proben sind hier dargestellt. Und auf der digitalen Seite wird mit all diesen Mechanismen werden Daten erzeugt, also jetzt Office-Daten, Audio-Video-Daten etc., die alle konsistent verarbeitet und gespeichert werden sollen und nach Wunsch der Wissenschaftler zentral zugänglich und teilbar sein sollen. Und da kommen jetzt eine ganze Menge Punkte, die ich gleich noch ein bisschen genauer beleuchten werde. Es geht nämlich nicht nur um die Speicherung, sondern es geht um die Nachnutzbarkeit, es geht um die Archivierung, es geht um das Teilen. Das sind alles Punkte, die auch für die Rechenzentren mehr und mehr spannend werden. Möchte ich das heute gerne machen? Ich möchte mich primär auf die Herausforderungen fokussieren und da drei Themenbereiche betrachten. Das eine ist Einordnung und Abgrenzung, also was müssen wir als Rechenzentrum eigentlich leisten, was wollen wir leisten, wo können wir helfen, wo können wir vielleicht auch nicht helfen. Dann den ganzen Bereich, den ich zusammengefasst habe unter Beratung, Training und Ausbildung und dann natürlich Infrastruktur und Dienste. Und von der Methodik her mache ich für jeden Bereich eine kurze Statusbestimmung, der sicherlich sehr stark davon geprägt ist, was uns in Göttingen jetzt bewegt. Skizziere kurz die Herausforderungen und gebe dann ein paar Beispiele für Lösungen. Ich möchte hier noch anmerken, dass ich jetzt bei dem Terminus Rechenzentrum nicht davon ausgehe, dass wir alle vom Gleichen sprechen. Also es gibt sicherlich einige von uns, die freuen sich über die wachsende Digitalisierung und über die wachsende Bedeutung des Themas Forschungsdatenmanagement, weil die Universität dahinter steht, es mehr Stellen gibt, mehr Projekte gibt etc. Und es gibt andere von uns, die wissen genau, dass sie das Thema jetzt mit dem Stellenkegel, den sie seit 20 Jahren haben, bearbeiten müssen, eine Digitalisierungsstrategie entwerfen müssen und für die ist das dann Zusatzarbeit. Also ich versuche die Herausforderungen so mit Blickwinkel auf beide Extreme ein bisschen zu beleuchten. Und das andere, was ich natürlich auch noch erwähnen möchte, ist, dass diese Beispiele, die ich für Lösungen gebe, auch sehr, sehr stark aus unserer Seite, von unserer Seite geprägt sind. Das sind Beispiele aus Göttingen, die natürlich an anderen Standorten eben auch anders umgesetzt werden. Aber ich denke mal, es hilft Ihnen vielleicht zu sehen, wie wir diesen Herausforderungen begegnen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie so ein Wissenschaftler sich den Lebenszyklus von Daten anguckt, dann kann das so aussehen. Also da gibt es diverse Ausprägungen davon, wie so ein Research Data Lifecycle aussieht. Ich habe mir jetzt einfach irgendeinen rausgenommen, der bei uns so in den Folien herumvagabundiert. Und Sie werden sehen, dass das, was jetzt Anbindung des Rechenzentrums jetzt sofort ersichtlich ist, das ist einmal da oben Speicherung, im Zweifel auch Löschung, Auswahl und da hinten nochmal Zugriff. Das heißt, für den Wissenschaftler als solchen gibt es natürlich direkte Anknüpfungspunkte ans Rechenzentrum. Wenn ich mir das Ganze aus der Sicht des Campus angucke, wird das alles schon direkt ein bisschen komplexer. Wir haben jetzt hier einfach mal für unseren Campus diesen Research Data Lifecycle, also nicht den davor, sondern einen Research Data Lifecycle, mit Schlagworten versehen. Sicherlich werden Sie sich an vielen Stellen da auch wiederfinden. Also Datenmanagementpläne ist so ein Thema, was heute hochaktuell ist. Diese ganzen Portalgeschichten, die Visualisierung, die Publikation, Repositorien. Also wenn man das Ganze aus Infrastruktursicht, Rechenzentrumssicht betrachtet, hat man plötzlich einen ganz anderen Blick. Und aus diesem Spannungsfeld ergibt sich durchaus auch ein spannendes Thema und eine ganze Menge von Herausforderungen. Ich denke mal, das eine wichtige Thema für alle von uns ist, wir müssen unsere eigenen Aufgaben in dem Bereich auch klar definieren. Das heißt, viele von uns sind für Basisdienste zuständig. Jetzt kommt das Thema Forschungsdatenmanagement. Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Kann ich mich darauf kaprizieren und sagen, mir reicht die Speicherung und Archivierung aus oder fange ich an, die komplexen Anwendungsanforderungen, die jetzt von den Wissenschaftlern kommen, umzusetzen? Wir sehen zunehmend, dass wir Schwierigkeiten haben mit den Geschwindigkeiten, die Google und Microsoft und andere an den Tag legen, aber auch die ganzen Startups, die mit irgendwelchen gehosteten Diensten relativ schnell am Markt sind, hinterherzukommen. Das heißt, wir haben natürlich eine internationale Konkurrenz, aber wir stehen sicherlich auch in den einzelnen Ländern und auch länderübergreifend mit anderen Rechenzentren in Konkurrenz. Und die Frage ist halt auch hier, wie man sich abgrenzt oder ob man nicht lieber Partnerschaften bildet, bestimmte Dienste eben für Länder zentral anbietet. Es wird ja auch viel gemacht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganzen Sync- und Share-Dienste anguckt, die in verschiedenen Ländern zentral aufgesetzt werden, halte ich das auch für einen sehr, sehr guten Ansatz. Outsourcing ist natürlich auch immer ein Thema. Wir haben gerade auch zum Thema Cloud-Strategie dem DFN Géant gehört. Ist sicherlich für viele auch ein Punkt, der zum Tagesgeschäft gehört. Beim Thema Forschungsdatenmanagement, wir haben gerade die rechtliche Seite gehört, ist das ein spannendes Thema, wo man sicherlich auch nicht immer absehen kann, was man da jetzt genau macht. Und ich denke mal, da brauchen wir noch mehr Vorträge wie den von Herrn Baumann und mehr Projekte der Art, um hier eben auch eine vernünftige Basis zu schaffen. Und dann, und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber für uns ist das Thema Technology Watch, Marktanalyse, aber auch die wachsende Komplexität der Angebote, die auch viel von den Wissenschaftlern uns zugetragen werden. Und wir haben dauernd Anfragen, können Sie bitte auf den HPC-System diese und jene Software installieren? Ich habe in dem und dem Projekt die und die Software verwendet, können wir die nicht zentral an der Universität anbieten? Da hinterherzukommen und auch die Expertise im Haus zu haben, überhaupt eine valide Entscheidung zu treffen, wollen wir das jetzt betreiben oder wollen wir das nicht betreiben, ist meines Erachtens eine Herausforderung, die immer, immer schwieriger wird. Wir haben in Göttingen das Glück, dass die Universität stark hinter dem Thema E-Research und eben auch Forschungsdatenmanagement steht und haben 2014 etwas geschaffen, das nennt sich die Göttingen E-Research Alliance. Da stehen aktuell 5 verstetigte Vollzeitäquivalente dahinter, plus ein Expertenpool, der den Standort, und dann ist es nicht nur die Universität, sondern eben den gesamten Campus, zum Thema Forschungsdatenmanagement berät. Und Sie sehen da oben, das sind so die Dienste, die wir da anbieten. Das ist sehr, sehr viel Beratung und Training. Da komme ich gleich aber noch mal ein bisschen genauer zu. Aber es geht eben auch um die Entwicklung von Diensten und den Betrieb von Diensten an der Stelle. Und das Spannende und was sich auch im Alltagsgeschäft als eine echte Win-Win-Situation herausgestellt hat, ist eben, dass diese E-Research Alliance gemeinsam getragen wird von der Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen, also der SUB, und von uns, von der GWDG. Das ist etwas, was man sicherlich nicht an jedem Standort realisieren kann. Ich weiß auch, dass bisweilen eher eine Konkurrenz zwischen den Bibliotheken und den Rechenzentren herrscht, als eine Zusammenarbeit gewünscht ist. Aber wenn Sie auf diese Herausforderungen schauen, die das Forschungsdatenmanagement mitbringt und die Komplexität an Fragen, also wir hatten gerade die rechtlichen Fragen, aber es gibt ja noch viele, viele andere Fragen zu Datenmanagementplänen, zu dem Thema, was speichere ich wie wo, wie kann ich es zugreifbar machen, welche Lizenzen kann ich verwenden. Das sind Sachen, die häufig beim Rechenzentrum aufschlagen, aber die wenigsten Rechenzentren haben die Personalstärke, um all diese Themenbereiche auch wirklich abdecken zu können. Deshalb ist unser Ansatz Zusammenarbeit, Kollaboration am Standort und eben auch national und international, weil wir ganz klar wissen, dass wir viele von diesen Themen und gerade die zukünftig kommen und die ich gleich noch beschreiben werde, einfach auch alleine nicht abdecken können. Beim Thema Beratung, Training und Ausbildung habe ich jetzt mal aus dem echten Leben einfach mal so ein paar Anforderungen, die im Laufe des vorletzten Jahres reingekommen sind, im mehr oder weniger Originalton zusammengeschnitten. Und das sind Anfragen, die bei uns landen. Und ich denke mal, viele von Ihnen werden sowas wiedererkennen. Also wir haben in der Tat Leute, die kommen mit 3-stelligen Terabyte-Bereichen an und sagen, wir müssen die jetzt dieses Jahr unterbringen. Also bei solchen Mengen zucke ich auch. Andere kommen natürlich an und sagen, wir haben ganz viel Daten und reden dann von ein paar hundert Gigabyte. Da muss man dann freundlich sagen, dass das sehr entspannt auch gelöst werden kann. Was mehr und mehr kommt und auch für die Universitäten und für die Nachhaltigkeitskonzepte ein echtes Problem ist, ist, dass irgendwann mal vor, in dem Fall waren es 7 Jahren, 8 Jahren, eine Datenbank entwickelt wurde, aber die ist auch noch auf dem Stand. Das heißt, wir haben dann ein Linux, das nicht mehr unterstützt wird, wir haben irgendwelche Software, die irgendjemand mal entwickelt hat. Im Grunde genommen läuft das System glücklicherweise einfach nur noch weiter. Und diese Sachen dann noch 10 Jahre weiter zu betreiben, das ist ein Projekt, das ist Aufwand. Und mit dem ganzen Thema Forschungsdatenmanagement, das mehr und mehr in die Richtung geht, dass solche Sachen eben auch verstetigt werden sollen und dass Forschungsdaten ja nicht nur die produzierten Daten sind, sondern wenn man jetzt an Reproducible Research denkt, ist es die komplette Nahrungskette von der Idee hin bis zu den Resultaten, die erzeugt werden, dann werden solche Sachen sicherlich auch mehr und mehr kommen. Ich glaube, die Referenzierbarkeit von Daten ist kein so ein großes Thema. Wir haben DOIs und andere persistente Identifier, aber solche Fragen kommen auch mehr und mehr. Wir haben regelmäßig, das hatte ich gerade schon angedeutet, Anfragen nach neuen Diensten, also mit jetzt den Standard-Filern und Archivsystemen kommt man heutzutage auch nicht mehr ausschließlich zu der richtigen Lösung. Wir haben viele Leute, die gerade im Entwicklungsbereich sehr stark DevOps machen, die wollen S3 haben. Das heißt, dann haben sie plötzlich die Diskussion auf dem Tisch, dass sie entscheiden müssen, ist es jetzt strategisch sinnvoll, S3-Speicher anzubieten oder auch nicht. Und dann ist auch so ein Thema, was mehr und mehr kommt, gerade weil ja der gesamte Forschungsdatenerzeugungszyklus auch irgendwo gesichert und nachvollziehbar sein soll, dass unsere Kunden wirklich die komplette virtuelle Maschine archiviert haben wollen. Das heißt, die wollen auch in 10 Jahren hingehen, das Ding noch anwerfen und das soll dann auch noch laufen. Also das sind so Herausforderungen, die bei uns so eine gewisse Komplexität erzeugen, der man erstmal begegnen muss. Dann habe ich Ihnen nochmal so ein Beispiel mitgebracht, was mir letzte Woche reingeflattert ist. Das ist eine Anfrage einer Physikerin. So sieht ihr Forschungsdatenzyklus aus. Da oben geht es irgendwo los mit den Rohdaten und da unten kommen dann irgendwo die publizierten Daten raus, inklusive aller Anmerkungen, Metadaten und so weiter. Ich hatte sie gebeten, das zu machen. Also das ist durchaus ein Einstieg in ein Projekt natürlich. Also sowas können wir auch jetzt nicht irgendwie außer Lameng mit dem lösen, was wir so im Portfolio haben. Aber solche Anfragen sind jetzt keine Ausnahmen. Also wir haben relativ viele, spezielle Anfragen von Wissenschaftlern, die Lösungen für sowas haben wollen. Natürlich wird das ein Projekt, natürlich kostet das Geld, das ist gar keine Frage, aber im Endeffekt sind das auch Sachen, denen wir als Rechenzentrum begegnen müssen. Ich habe jetzt ein paar der Herausforderungen auch schon genannt. Also ich sehe gerade in dem Spannungsfeld Beratung, Training, Ausbildung eine Anforderung, dass das Beratungsangebot sehr, sehr viel breiter gefordert wird und wir als Rechenzentrum auch darauf reagieren müssen. Als ich mit IT angefangen habe, war Datenmanagement in primär Speicherung von Daten. Jetzt kommen diese ganzen Analysethemen dazu, das heißt, die Leute wollen gerne auch vom Rechenzentrum Lösungen dafür haben, wie sie auf die Daten vernünftig zugreifen können und die vernünftig analysieren können. Und sie wollen Lösungen dafür haben, wie sie die in anderen Projekten nachnutzen können, damit die Daten eben jetzt nicht nur archiviert irgendwo rumliegen, sondern auch noch einen Mehrwert für Projekte in der Zukunft. Wir merken, dass das ganze Wissensmanagement, und das ist natürlich nicht nur das Thema Forschungsdatenmanagement, aber eben auch das Forschungsdatenmanagement, das Wissensmanagement eine wachsende Bedeutung bekommt. Also ich habe jetzt einfach mal eine Reihe von Akronymen da aufgelistet, die in dem Kontext relevant sind, also Data Center Infrastructure Management, IT Service Management, Customer Relationship Management, Datenmanagementpläne und so weiter und so fort. Wir sehen als Rechenzentrum die Aufgabe, Antworten geben zu können, aber wir wissen gleichzeitig auch, dass wir nicht für alles die Expertise halten können. Und deshalb nehmen wir auch zunehmend so eine Brokering-Aufgabe wahr, dass wir eben bestimmte Anfragen einfach an andere Campuspartner oder auch international an andere Partner weitergeben, weil wir die selber gar nicht mehr beantworten können. Aber wir müssen natürlich wissen, wen wir fragen können an der Stelle. Wir sehen auch, und das betrifft die Ausbildung, dass der Rechenzentrumsmitarbeiter als solcher nicht mehr so einfach zu klassifizieren ist. Also wir haben jetzt nicht nur den Systembetreuer und den Entwickler und vielleicht noch den Wissenschaftler, sondern gerade im Datenthemenbereich wird das Ganze sehr viel diverser. Also wir reden hier jetzt mittlerweile gerade im Bereich Big Data, Data Analytics, von Data Engineer, Data Scientist, Database Administrator und so weiter. Also wenn Sie sich die Fachliteratur dazu angucken, ob das jetzt alles seine Berechtigung hat, ist eine Frage, aber mit Sicherheit ist das, was da an Stellenbeschreibungen hintersteht, eine notwendige Anforderung, die auf die Rechenzentren mit der Zeit auch zukommen wird. Zu dem Thema Konkurrenz, Fachkräftemangel will ich eigentlich gar nichts sagen. Was wir aber merken ist, dass wir gerade im Bereich Forschungsdatenmanagement auch mehr und mehr in Konkurrenz zu den eigentlichen Fachwissenschaftlern stehen. Wir haben jetzt nicht nur in den Ingenieurswissenschaften, sondern vermehrt eben auch in Life Sciences, in der Medizin, bei den Soziologen, Leute, die mit Forschungsdaten umgehen können, die programmieren können, die diese ganzen Themen aber fachspezifisch machen und eben potenziell aber Mitarbeiter auch fürs Rechenzentrum wären. Und gerade an forschungsstarken Standorten weiß ich, dass das durchaus ein Thema ist, dass also nicht nur die Industrie abfischt, sondern dass eben auch gerade im Bereich Forschungsdatenmanagement die Fachwissenschaften durchaus in Konkurrenz zu den Rechenzentren stehen. Und das sind eben Aufgaben, denen wir uns auch stellen müssen. Was ich eigentlich bei dem ganz, also warum ich die Themen auch zusammengeführt habe und was ich eigentlich postulieren möchte, ist, dass wir das ganze Thema Beratung, Training und eben auch Ausbildung ganzheitlich angehen müssen. Ich habe jetzt einfach nur hier so ein paar Beispiele gezeigt von bestimmten Beratungsleistungen, von einem Data Science Curriculum, das wir demnächst anbieten werden, bestimmten Summer Schools und so weiter. Ich glaube, wir müssen, um eben auch für das Rechenzentrum, für die Universitäten im Bereich Forschungsdatenmanagement und Datenanalyse langfristig Leute zu binden, müssen wir an allen Bereichen ansetzen. Ganz rechts sehen Sie einen Kollegen von mir, das ist so ein wir nennen das immer so spaßeshalber Embedded Data Scientist, der in Indonesien Datenanalyse macht, ist auch eine Möglichkeit. Sie haben Zentralleute, die also Fachleute in Forschungsdatenmanagement, und schicken die einfach mit den Projekten irgendwo hin ins Feld, damit sie hinterher sicher gehen können, dass die Daten vernünftig erfasst und kuratiert werden. Dieses Spannungsfeld, glaube ich, ist eine Herausforderung, die sich jetzt definitiv nicht nur dem Rechenzentrum, dem sich das Rechenzentrum zu stellen hat, sondern das ist eine universitäre und auch eine gesellschaftliche Leistung, die wir erbringen müssen, um eben für die kommenden Herausforderungen da auch gewappnet zu sein. Das letzte Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist Infrastruktur und Dienste. Ein Thema, das uns sicherlich alle betrifft, ist das Portfolio Management. Ich habe jetzt einfach mal den Dienstleistungskatalog der GWDG kurz angeworfen. Da findet sich auch irgendwo das Thema Forschungsdatenmanagement. Gerade durch die Anforderungen, die wir sehen, was das Forschungsdatenmanagement angeht, wird sich das mittelfristig, glaube ich, sehr, sehr stark verändern. Und hier, das hatte ich gerade auch schon angedeutet, mit dem Technology Watch und dem Marktanalysen, die man zu machen hat. Was sich jetzt hier über lange Zeit entwickeln wird, kann ich heute auch noch nicht absehen. Wir werden nur mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr in dem Bereich Speicherdienste sehen, was jetzt nicht mehr so klassische basale Dienste sind wie Backup oder Archivierung, sondern vielmehr dem Forschungsdatenmanagement geschuldet sind. Wenn wir uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir auch, dass die Anforderungen häufig, und da kann ich zum Beispiel auf das Beispiel verweisen, was ich gerade gezeigt habe, sehr, sehr speziell sind. Die campusweiten Lösungen, die wir anbieten, sind aber in der Regel sehr klassische Silo-Lösungen. Das heißt, wir haben ein Datenrepositorium, wir haben irgendwas für Datenmanagementplanung, wir haben ein Langzeitarchiv und wir haben noch diverse andere Dienste. Ich glaube, die große Herausforderung an der Stelle wird auch sein, das Ganze zu integrieren und auch prozessbezogen aufzuziehen. Ich hatte das Stichwort Reproducible Research schon mal genannt. Also wenn das kommen wird, was ich erwarte, dass die Forschungsförderer mittelfristig durchsetzen werden, dass eben nicht nur ein Verweis auf die archivierten Forschungsdaten irgendwo in einem Paper landet, sondern dass komplett nachvollziehbar ist, wie diese Daten erzeugt wurden, dann kommen wir mit Silo-Lösungen fürs Forschungsdatenmanagement nicht mehr weiter, sondern dann brauchen wir die komplette Prozesskette, dann brauchen wir quasi sowas wie einen Audit-Log der gesamten Forschung hinterher, um sicherstellen zu können, dass man eben nach 10 Jahren auch noch weiß, was die Forscherin oder der Forscher da getrieben hat. Und was zusätzlich noch hinzukommt, ist, dass dieses Thema Open Science noch mehr und mehr an Fahrt gewinnt. Das bringt auch nochmal eine andere Sicht auf das Thema Forschungsdatenmanagement. Aber ich glaube, aufgrund der Zeit, die ich noch habe, sollte ich das nicht mehr vertiefen. Welche Herausforderungen haben wir in dem Bereich, was Infrastrukturen und Dienste angeht? Ich glaube, eine generelle Herausforderung, die ich aber trotzdem gerne nochmal benennen möchte, ist in der Tat immer die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Also wir reden heutzutage in vielen Bereichen von Petabyte. Und auch unsere Speichersysteme haben natürlich irgendwann ein End of Life. Das heißt, je mehr Speicher wir brauchen und dass wir jetzt, also dass die Rechenzentren mehr Speicher brauchen, ist, glaube ich, unbenommen, desto mehr müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das wieder ablösen können an irgendeiner. Also nach 5 oder 10 Jahren sagen, wir müssen jetzt 100 Petabyte ablösen, wie manche Rechenzentren mittlerweile betreiben, dann ist das natürlich ein Invest, den man auch erstmal stemmen muss. Wir haben über Lizenzgebühren und Gebaren schon gesprochen, da muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Auch das Thema Umgang mit den Daten, was Gesetze und Policies angeht, wurde heute schon beleuchtet. Ein Thema möchte ich trotzdem nochmal aufnehmen, das Thema Aufbewahrungsfristen. Also gute wissenschaftliche Praxis, 10 Jahre, das kennen wir alle. Trotzdem würde mich mal interessieren, auch in der Diskussion, die wir wahrscheinlich heute nicht mehr führen können, wer wirft denn wirklich nach 10 Jahren Daten weg? Wer traut sich, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, die Forschungsdaten sind es wert, gelöscht zu werden? Die werfe ich jetzt einfach weg. Natürlich können wir Automatismen erzeugen, natürlich können wir in Verträgen sagen, ja, Löschfrist nach so und so vielen Jahren. Aber ich als stellvertretender Leiter der GWDG, ich würde nie hingehen und sagen, entscheide jetzt, dass diese Sachen weggeworfen werden. Und ich kenne auch keinen Professor, der sagt, wir werfen jetzt die Forschungsdaten weg. Das heißt, im Resultat gehe ich zumindest davon aus, dass wir all diese Daten ewig aufheben, bis irgendein Nutzer auf die Idee kommt, die wegzuwerfen. Und das tun die in der Regel nicht. Das heißt, der Aufwuchs, dem müssen wir zusätzlich noch begegnen. Dann habe ich das Problem Long Tail of Science schon angesprochen. Wir kommen zusätzlich zu den Basisdiensten, die wir anbieten, immer mehr in die Situation, dass unsere Forscher ganz spezielle Sachen haben wollen, irgendwas im Internet gesehen haben, was toll funktioniert, was das Rechenzentrum dann bitte auch anbieten möchte. Aber so die letzten, ich weiß nicht, 20%, 30%, 40%, das ist halt das, was eben im Endeffekt auch Geld kostet. Das ist das, wo wir im Zweifel nicht die Expertise haben, die wir dann erstmal aufbauen müssen, um genau diese Themen zu bedienen. Und das sind dann Entscheidungen, die man treffen muss, ob das finanziell überhaupt möglich ist. Und ein Punkt, der mir ganz besonders am Herzen liegt, ist das, was ich auch schon mal erwähnt hatte, sind diese Pipelines fürs Forschungsdatenmanagement. Die reine Speicherung wird meines Erachtens, wenn wir uns jetzt in 5 Jahren wiedersehen sollten, kein großes Thema mehr sein. Also Sync und Share und Repositorium und so werden dann flächendeckend vermutlich im Einsatz sein. Der spannende Teil wird hinterher sein, wie kriege ich die Sachen integriert. Ich habe jetzt mal einfach ein Bild aus einem Forschungsprojekt mitgebracht. Eine Möglichkeit ist natürlich, Pipelines zu bauen, die an irgendeiner Stelle zusammenlaufen, in dem Fall hier bei den HPC-Systemen, und wo man als Rechenzentrum in der Lage ist, Basisdienste anzubieten, die eben entsprechend auch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Disziplinen umgehen können. Und dann eben auch bei der Transformation und beim Quality Assessment hinterher, wenn die Daten dann in irgendwelchen Datenbanken oder Portalen landen, auch zu versuchen, das Ganze eben ja campusübergreifend handhaben zu können. Also das wäre für mich ein Weg, wie wir dem Ganzen begegnen können. Wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, sehe ich eine ganze Reihe von Themen, die wir dann vielleicht in 5 Jahren diskutieren. Das eine Thema ist sicherlich der massive Zuwachs an Datenquellen. Also wir haben gerade gesehen, auch Vögel sind mittlerweile Datenquellen. Bei uns sind es dann auch oft die Primaten in Göttingen. Da werden Terabyte und sicherlich in Kürze auch Petabyte an Daten erzeugt. Es wird neue Anwendungen geben, es wird neue Methoden geben zur Analyse. Also wir brauchen sicherlich mehr Speicher, aber wir brauchen uns mit Sicherheit auch bessere Übertragungswege, um diese Daten dann eben auch wirklich an die Forscher zu liefern oder von den Forschern zu bekommen. Wir werden eine höhere Integrationsdichte erzeugen müssen, wir brauchen Übergang zwischen den verschiedenen Diensten und vermutlich wird das Thema in Informationsgewinnung, also der Übergang von der reinen Speicherung, Verarbeitung hin zur Analyse der Daten mehr und mehr wichtig werden und für die Rechenzentren eben auch ein Punkt sein, wo sie sich abgrenzen können, wo sie Mehrwertdienste erbringen können und wo man sicherlich in der Community, in der wir uns bewegen, auch entscheiden muss, bietet das jetzt jeder von uns selbst an oder können wir hier auch übergreifende Dienste erbringen? Eine Antwort darauf zumindest, was die Förderer angeht, ist dann sind sicherlich die nationalen Forschungsdateninfrastrukturen. Ich werde bei den Folien, die dann hinterher im Netz landen, noch ein paar Quellen hinzufügen. Ich habe jetzt hier nur die genannt, die aus Sicht des Forschungsdatenmanagements, ich würde mal sagen, unerlässlich sind, wenn man jetzt mal von der da unten absieht. Das ist so ein bisschen Eigenwerbung. Ich glaube und hoffe, dass ich Ihnen jetzt hiermit einen guten Überblick gegeben habe. Würde jetzt auch damit schließen und hoffe, dass es noch ein paar Fragen gibt, bevor alle jetzt zum Zug müssen.
Ja, vielen Dank erstmal für die sehr klare Aufbereitung. Das war ein wunderschöner Überblick in die Kategorien. Vielen, vielen Dank für diese Klarheit.
Sehr gerne.
Jetzt gehen wir mal in die Runde.
Ja, vielen Dank, Dr. Wieder, für die interessanten Impulse. Armin Vollmer, Firma Interface Projects. Was mich interessiert, wie gehen Sie denn mit dem Thema, ja, ich würde sagen, Knowledge Discovery oder weniger hochtrabend formuliert, Suchen und Finden um? Wenn jetzt das Thema kommt, gebt mir doch mal beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, sämtliche 13C NMR-Spektren von Benzodiazepin-Derivaten aus dem Jahr 2013. Können Sie sowas?
Das ist immer ein Projekt, aber natürlich gibt es, also wir nennen das immer virtuelle Forschungsumgebungen, die wir dann speziell für bestimmte Projekte und bestimmte Disziplinen entwickeln, das sind natürlich Entwicklungsprojekte. Da wird häufig sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, genau diese Fragen zu beantworten, nämlich die Umsetzung der wissenschaftlichen Fragestellungen auf Suchanfragen auf das entsprechende System. Wir haben in der Regel, also sagen wir so, es gibt kein Catch-all-Repository für Göttingen, wo Sie die Fragen draufwerfen können und eine Antwort bekommen. Das gibt es nicht, aber es gibt sicherlich eine ganze Reihe individueller Repositorien, wo genau dieses Customizing von Suchanfragen auch gemacht wird. Und ich glaube, das wird auch weiterhin die Lösung sein.
Sie sind ja auch für die Universitätsmedizin zuständig. Da haben Sie natürlich ganz besondere Anforderungen. Wie behandeln Sie da die Daten?
Also wir sind, die Universitätsmedizin hat selber ihre eigene IT. Das heißt, wir sind primär in dem Spannungsfeld zuständig, wo es um Forschungsdaten aus der Medizin geht. Also mit Patientendaten haben wir so gut wie gar nichts zu tun. Das nur mal vorab als Abgrenzung. Ich arbeite in der Tat gerade an einem interessanten Projekt in der Medizin mit, das heißt Radar. Da geht es um die Erfassung von, das hat nichts mit dem Forschungsdatenmanagement-Radar zu tun, da geht es um die Erfassung von Patientendaten aus Praxen, also aus Hausarztpraxen. Und unsere Wissenschaftler, Mediziner an der Universität wollen diese Daten für ihre Forschungsprojekte nutzen. Und wir bauen in der Tat gerade die komplette Bandbreite für dieses System auf, also inklusive Anonymisierung, Consent Management, Ethikvotum, eine Software, die entsprechend geprüft wird, Datenerfassung in den Praxen, hinterher Datenbank bei uns. Also um die Frage vielleicht mit einem Satz zu beantworten, wir gehen damit um, indem wir entsprechende Projekte aufsetzen, die langfristig und langwierig und teuer sind. Aber machbar ist das schon. Nur da kommen wirklich, also gerade bei medizinischen personenbezogenen Daten, kommen natürlich alle Aspekte zum Tragen, die wir heute, gestern in den Tagen auch gehört haben. Ich sag mal so, in dem Kontext ist es positiv, sagen zu können, es gibt eine Lösung und nicht hingehen und sagen können, wir können einfach nichts machen. Es gibt also gerade bei der Anonymisierung von Daten gibt es bestimmte Parameter und auch Aussagen von Datenschützern, wo man als ITler sagen würde, okay, dann kann ich jetzt den Stift hinlegen und kann es sein lassen. Und ich würde mal sagen, die positive Nachricht ist, man kommt zur Lösung.
Sie sagten, Sie würden nicht hergehen und nach 10 Jahren die Daten löschen.
Nein.
Aber im Grunde ist es ja so, es käme ja einer Selbstaufgabe gleich, weil im Grunde, wenn die Daten wachsen und wachsen und wachsen, ist es ja auch irgendwann nicht mehr bezahlbar. Ist es nicht ein ganz wesentlicher Aspekt des Designs solcher Systeme, genau dafür Lösungen zu schaffen? Weil ich meine, sagen wir mal so, sie speichern zu lassen und liegen zu lassen, ist ja nur ein Ding, aber das bedeutet ja, ich muss sie langfristig umkopieren oder sonst was, um sie langfristig zu haben. Irgendwann muss ich ja mal einen Stopp reinhauen. Ist das nicht eigentlich die Kernaufgabe, sich von vornherein Mechanismen zu überlegen, wie man das sinnvoll in den Griff kriegt?
Ja, Sie müssen ja bedenken, das ist nicht nur ausschließlich eine technische Lösung. Also technisch ist Löschung natürlich machbar.
Das ist
gar keine Frage, sondern es ist eine organisatorische
Absolut. Lösung
und das wurde ja gerade auch schon andiskutiert und ich bin da voll bei Ihnen. Also wir verlassen uns momentan darauf, dass im Grunde die Marktsituation die ganze Geschichte regelt. Das heißt, bei uns haben die Fakultäten eben ein entsprechendes Anrecht auf eine bestimmte Service-Nutzung und wenn das irgendwann vorläuft, dann müssen die sich halt selber irgendwie drum kümmern. Ich wäre aber sofort bei Ihnen, wenn Sie sagen würden, da brauchen Sie eine campusweite Lösung, da muss es eine Strategie, da muss es Policies geben, wäre ich sofort bei Ihnen, haben wir aber aktuell leider auch nicht so einfach aus der Schublade zu ziehen.
Vielen Dank, ich würde gerne aus Zeitgründen jetzt einfach an der Stelle die Fragestunde beenden. Herr Wiede, herzlichen Dank.
Sie wissen, es gibt nur ein bisschen lokales Getränk hier.
Das freut mich sehr.